SWR 2 Leben.
Eine Sicherheitsschleuse, die mussten wir einbauen. Lassen wir das als gefährdete Einrichtung gilt.
Hatten Sie schon Zwischenfälle?
Naja, Post bekommen wir schon mit Drohungen, sage ich jetzt mal so. Und ich glaube, jemand vom Innenministerium, die waren da und haben dann gesagt, wir müssen da eine Schleuse einbauen. Aber damit müssen wir umgehen, damit müssen wir leben und müssen das Beste daraus machen.
Romeo Franz und Andrin Beta treffe ich in der Hildegardler Grenzstiftung in Mannheim. Dagegen besuche ich Gianni Jovanovic und seine Familie zu Hause in Köln.
Hallo!
Hallo!
Grüß dich, hi! Na, wie geht's dir?
Sehr gut, danke.
Hallo. Pass auf, hier ist überall Stufe, nicht, dass du gleich dich hinlegst.
Mein Name ist Romeo Franz, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, habe 3 Kinder, 2 Mädchen und einen Sohn. Ich bin eigentlich vom Beruf Musiker und Komponist, bin aber seit 2014 Geschäftsführer der Hildegardler Grenzstiftung, der ersten Stiftung, die von Sinti und Roma gegründet wurde, 2012. Und bin seit 2. Juli 2018 Europaabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen und setze mich für die Minderheitenrechte ein und für die Bekämpfung von sozialer Benachteiligung.
Mein Name ist Andrin Beta. Ich stamme aus dem Balkan, aus dem Kosovo, bin auch Rom. Und wir sind seit 1990 nach Deutschland gezogen. Und ich bin praktisch seit dem Kindergarten bis zur Fachhochschulreife hier in Deutschland in der Schule gewesen und bin dementsprechend auch hier aufgewachsen und fühle mich hier zu Hause, auch als Rom. Und seit letztes Jahr, September, arbeite ich mit dem Herrn Franz zusammen. Das kommt auch daher, dass wir auch persönlich oder ich privat immer ein bisschen was für unsere Leute versucht habe zu tun, weil unsere Generation die erste ist, die, sage ich mal, hier auch schulisch vorangekommen ist und den anderen auch helfen kann und unterstützen kann. Und durch Herrn Romeo Franz habe ich diese Aufgabe auch hier, sage ich mal, offiziell gefunden, wo man dann zusammenarbeiten könnte und wo man sich gegenseitig auch unterstützen kann. Im Prinzip mit demselben Ziel, selben Gedanken, Diskriminierung und Offenheit und Möglichkeiten und Chancen für alle offen zu haben.
Ja, ich bin Gianni, ich bin 40 Jahre alt mittlerweile. Ich lebe hier in Köln seit ungefähr 21 Jahren. Bin Deutscher mit Migrationshintergrund, so nennt man das heute. Meine Eltern gehören der Minderheit der Sinti und Roma an. Bin Aktivist, Komödiant und versuche mit meiner Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, davon heute zu sprechen und Menschen zu erreichen, um bestimmte Türen zu öffnen, die in verschiedener Form mit Ismen zu tun haben. Das ist also eine große Aufgabe, die ich aber doch mit sehr viel Leidenschaft ausübe.
Kapitel 1: Wie das Leben beginnt.
Meine Eltern sind irgendwann mal von Serbien nach Deutschland migriert. Und irgendwann mal bin ich dann tatsächlich in Rüsselsheim geboren. Und wir haben aber damals auf dem Campingplatz gewohnt. Und was steht in meiner Geburtsurkunde drin, Paul?
Steht Campingplatz.
Und das glaubt mir kein Mensch. Ich bin also quasi ein geborener Rotationseuropäer.
Das ist ja schon was klischeehaft.
Ja, ich meine, wenn Klischee, dann muss ich tatsächlich dieses Klischee erfüllen. Nur so, glaube ich, kann man Wahrheiten an den Menschen bringen. Echte Geschichten zeigen das Leben und die besten Geschichten. Oder auch in meinem Fall waren es ja nicht immer alles gut, zeichne ich tatsächlich das Leben.
Meine Kindheit war sehr behütet. Ich hatte ein gutes Elternhaus, ich hatte liebevolle Eltern, liebevolle Großmutter und Onkel, dem wir zusammen gewohnt haben. Und dann haben wir eigentlich in einer Großfamilie gewohnt, in Kaiserslautern, in einer kleinen Vier-Zimmer-Wohnung, einer Dachwohnung, kann ich mich auch gut erinnern, in Lothringer Dell 76 in Kaiserslautern. Und da bin ich auch die ersten 2 Jahre zur Grundschule gegangen, in die Fischer-Rückschule.
Ja, also wir sind halt Anfang der 90er nach Deutschland gekommen. war ich erst 4 Jahre alt, direkt so im Kindergartenalter angefangen. So 1. Klasse ging ich zur Grundschule in Grünstadt. Und dann hat man sich schon so ein bisschen fremd gefühlt, weil man halt in der Minderzahl war oder man hat versucht, uns irgendwie auch anders zu behandeln. Auch unter den Schülern selbst, wenn man zum Beispiel Gruppenarbeiten machen sollte oder im Sportunterricht, wo man sich, sag ich mal, wählen konnte, die Mannschaften oder so. Und das merkst du sogar schon auch als Kind und diese Erinnerungen, die bleiben.
Es war an einem Samstag, das weiß ich noch wie heute. Die Männer waren alle in Frankfurt, Darmstadt-Frankfurt ist nicht so weit weg, die waren in der Ausgemeile und meine Großmutter, meine Mutter, meine Tanten, meine Cousinen, alle meine Geschwister, alle Frauen und Kinder quasi waren in diesem Haus, haben geschlafen, es war 3 Uhr, 4 Uhr morgens, auf einmal hörte man einen Riesenknall, nur noch Schreien. Die haben uns eine Nagelbombe bzw. einen Molotow-Cocktail durch die Fensterscheibe geschmissen und haben das ganze Haus angezündet. Wir sind rausgelaufen. In dem Moment, wo wir rausgelaufen sind, hagelte es Pflastersteine, sodass ich auch getroffen worden bin und sehr schwer verletzt worden bin. Und die klassischen Rufe, zick, zack, Zigeuner, pack haut ab oder Hitler hat euch vergessen und so weiter. Und wir machen es jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl das schon so lange her ist, ich bin jetzt 40, das ist 36 Jahre her, aber dieser Schlag von diesem Stein auf meinem Kopf damals und die Reaktion meiner Mutter daraufhin, die ist mir irgendwie so ins Mark eingebrannt. Ich kann mich erinnern, dieser Stein traf mich und meine Mutter hat es gar nicht bemerkt. Meine Mutter wusste überhaupt gar nicht, wo ich bin in dem Moment, als wir alle aus dem Haus rausgelaufen sind. Die konnte gar nicht erahnen, erfassen, wer ist jetzt wo und wer springt. Du sahst einfach nur diese wütenden, schreienden Menschen und diese Steine, die dir entgegenkommen und du wusstest nicht, was du machen sollst. Irgendwie war ich los, mich traf dieser Stein. Bom, ich war nicht ohnmächtig. Umgefallen und merkte nur irgendwie so dieses, dass meine Stirn warm wird. Merkte dann so den Schmerz und fing dann furchtbar an zu schreien. Und meine Mutter, ich kann das nicht wiedergeben, wie viele Minuten das gedauert hat. Meine Mama kam dann und sagte dann so auf unsere Sprache, mein Sohn ist gestorben, mein Sohn ist tot, die haben meinen Sohn umgebracht. Moment. Egal. Das hat sich so in mich hineingebrannt in dem Moment. Ich habe das erste Mal so, das ist ganz komisch, so im Nachhinein in der Reflexion habe ich das Gefühl, dass das irgendwie so ein Moment von Verlust und großartiger Liebe ist, der gerade so passiert. Auf der einen Seite hatte ich so das Gefühl, was zu verlieren, mein Leben. Und auf der anderen Seite ist diese Mutterliebe da, die da ist und mich schützt und mich wiederholt aus dem heraus.
Kapitel 2. Bildung und Sinti und Roma. Wie geht das?
Mein Großvater ist jung gestorben, aber seine Geschwister, die waren etwas älter, die waren 1904 geboren, 1903, 1904, die hatten alle abgeschlossene Schulausbildungen und waren zum Teil in Konservatorien, haben Musik studiert, die ältesten Brüder. Da war Bildung eine Normalität. Das war bei uns also immer eine ganz wichtige Sache, eine wichtige Sache in dem Sinne, dass wir sagen, wir müssen Schule machen, wir müssen unsere Abschlüsse machen, wir müssen was tun, weil das uns so auch einfach vermittelt wurde, dass das eine Normalität ist. Das ist leider durch diesen Bildungs- und Ausbildungsverbot, das das Dritte Reich hervorgebracht hat gegenüber den Menschen mit Roma Hintergrund, da haben viele von unseren Menschen natürlich riesige Nachteile. Man hat Analphabeten sozusagen produziert. Und wenn man weiß, dass nur 10% der deutschen Sinti den Holocaust überlebt haben, dann weiß man, und das waren die Jungen und die Starken, und das waren auch die, die vom Beschulungsverbot betroffen waren, dass es eine reine Glückssache war, wo mein Bruder und ich aufgewachsen sind.
Ich hatte ein sehr gutes Vorbild, das war auch mein Vater, der auch im Balkan, damaligen Serbien noch, und mein Opa, der immer dort auch sehr stark darauf beharrt haben, dass Schule Lernen, Bildung sehr, sehr wichtig ist in der Familie. Mein Opa war schon oberster Offizier damals und das war schon, es gab kaum einen Rom, der überhaupt so eine Position hatte. Und ja, mein Vater hat auch dementsprechend auch Druck von meinem Opa gehabt, Schule, das war denen ganz wichtig. Der hat auch viel Geld früher dafür ausgegeben, dass unsere Familie, dass die Kinder, dass die auch wirklich an diese Bildung rankommen. Und diese Unterstützung, dass man halt auch immer gesagt hat, hey, wir müssen gerade deswegen, weil viele von uns etwas halten, was wir gar nicht sind, gerade deswegen müssen wir denen das beweisen, dass wir nicht so sind.
Meine Eltern sind ungebildet im Sinne von, dass sie keine akademische oder schulische Ausbildung haben. Das bedeutet aber nicht, dass sie keine Bildung haben. Meine Eltern haben eine menschliche Bildung, eine Überlebensbildung und eine Ist-Bildung, die auch heute ihr Leben jeden Tag gestaltet. Aber nicht in dem Sinne, wie wir Bildung kennen. Das heißt, zur Schule gehen, studieren können oder eine Ausbildung machen können und ein Teil der Mehrheit sein. Das hatten meine Eltern nicht, sondern sie waren in ihrem System geboren und kannten es nicht anders. Dieses frühe Verheiraten diente nicht dazu, mich zu bestrafen. Dieses frühe Verheiraten bedeutete nicht, mein Leben zu versondern, sondern genau den umgekehrten Faktor. Dieses frühe Verheiraten sollte die Familie größer machen, dass ich Kinder quasi auch bekomme, dass unsere Familie dadurch größer wird, ein besseres Ansehen bekommt, aber auch finanzielle Sicherheit bekommt im Alter, weil wir sind nicht in einem klassischen Rentensystem untergebracht gewesen, sondern es war so, dass man eigentlich vom Hand in den Mund gelebt hat und wenn du Kinder hattest, hattest du auch Reichtum. Und deshalb war das für meine Eltern was sehr selbstverständlich und normales. Aber was wir geschafft haben zu dem Zeitpunkt war, das muss ich ganz ehrlich sagen, auch weil als wir so jung waren und Kinder waren, haben wir trotzdem irgendwie eine Verbindung, eine ganz starke Verbindung zueinander gehabt, meine Frau und ich. Wir haben uns auch geliebt und wir haben ja auch zwei wunderschöne Kinder miteinander. Dieses Gefühl, irgendwann mal autonom zu sein, die eigene Familie zu haben, die beiden Kinder zu haben und es dann tatsächlich anders zu machen, als es vielleicht unsere Eltern gemacht haben. Das hat uns zu dem Zeitpunkt sehr zusammengeschweißt. Das war schon auch der Wunsch meiner Ex-Frau, dass die Kinder es besser haben, unsere Kinder, als wir beide. Und das haben wir auch geschafft.
Ich habe mit einem Durchschnitt 2004 mit 2,4 die höhere Handelsschule abgeschlossen. Ich habe mit meinen Klassenkameraden viel Kontakt gehabt, auch nach dem Abschluss. Ich habe über 240 Bewerbungen rausgeschickt und hatte nur 3 Vorstellungsgespräche. Und meine Klassenkameraden, die selber irgendwann das einfach nur noch ironisch nehmen konnten, die in meinem gleichen Alter waren, habe ich gefragt, hey, wie sieht's bei dir aus? Sag, ja, mit 2-3 Bewerbungen, schlechterer Durchschnitt wie ich, direkt Ausbildungsplatz bekommen. Teilweise auch in den Betrieben, wo ich mich auch beworben habe. Und ohne, dass ich selbst einmal überhaupt die Chance bekommen habe, weder Einstellungstest noch Vorstellungsgespräch. Und diese Thematik, die ist heute noch sehr stark. Dass man dann sagt, zum Beispiel die Roma oder die Sinti mit Hintergrund, sind viele, sage ich mal, ungebildet. Es ist eher das Problem, dass man uns gar keine Chance gibt. Und viele verharren auch daran. Da machen sie halt irgendwie was Selbstständiges. Dann gucken sie, wie sie halt irgendwie ihren eigenen Weg machen. Das ist leider sehr schade, weil dadurch outet man sich auch nicht oder man wird auch schon bewusst oder unbewusst ausgegrenzt. Und ich schätze mal, die Mehrheitsbevölkerung kriegt das gar nicht mit.
Also es gibt zwei Situationen, die wirklich extrem war und da danke ich meiner Lehrerin, Gott hab sie selig. Die hat mich da wieder einmal rausgerissen. Es war übrigens einer der wenigen Menschen damals, zu diesem damaligen Zeitpunkt, gerade in der Schulzeit, die tatsächlich mein Wesen erkannt haben, im Sinne von A, dass ich nicht auf eine Sonderschule gehöre, weil das war eine Sonderschule. Und B, dass es scheißegal ist, ob ich schwul, lesbisch, hetero, trans oder bi oder sonst irgendwas bin, weil in dem Moment war ich einfach nur ihr Schüler und der einfach ihre volle Aufmerksamkeit in dem Moment braucht und ihren Schutz, weil irgendwelche Vollidioten meinten, ihn anpinkeln zu müssen und ihn Zigaretten auf die Haut auszudrücken. Und das ist halt eben passiert. Und diese Frau hat mir einfach auch in dem Moment, das ist wieder dieses Gefühl, was ich mit meiner Mutter hatte. Das ist dieser Flashback zwischen in einer Situation stecken, wo man irgendwie völlig verloren ist und gleichzeitig ganz viel Liebe bekommt. Also sie war schon so eine Mutterfigur für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gott sei Dank, weil sie mich auch geprägt hat in Bereichen meiner Bildung und mich empowert hat und mich gestärkt hat in dem, wie ich bin. Die hat sich da wirklich um mich gerissen in dieser Schule und hat dafür gekämpft, dass ich aus dieser Schule rauskomme. Die hat immer gesagt, Gianni, du bist nicht lernbehindert. Du bist zwar auf einer Schule für Lernbehinderte, so hieß das, aber sie hat gesagt, du bist nicht lernbehindert. Du bist nur verwirrt und hast eine Konzentrationsschwäche. Aber du bist, und eine Dyskalkulie, das hat sie gesagt, du hast Dyskalkulie, aber du bist weder behindert oder sonst was. Und das Schöne war, das ist eine wunderschöne Geschichte, bei uns gab es immer eine Lehrertreppe und die Schülertreppe. Und die Lehrertreppe durften nur die Lehrer benutzen oder ein Lehrer ging mit dem Schüler runter die Treppe und es war so eine schöne grüne Wendeltreppe. Und dann bin ich mit ihr dann so runtergegangen und ich habe immer gerne ihre Akten getragen. Ja, und sie war zu dem damaligen Zeitpunkt, ich glaube so irgendwie so 40, 42, 43, wunderschöne Frau. Und die ist immer sehr stolz gelaufen, wie ein Model. Und dann hat sie gesagt, Gianni, wenn du läufst, läufst du gerade mit erhobenen Hauptes. Und wenn du Menschen siehst, die du kennst, grüßt du sie. Und wenn du Menschen kennst, dessen Namen du noch kennst, dann grüßt du sie noch mit dem Namen. Das hat diese Frau mir beigebracht, stolz zu sein, gerade zu sein, aufrecht zu gehen. Gott hab sie selig. Christiane Bernecke.
Kapitel 3. Was braucht es denn jetzt, um stark zu sein?
Also ich bin der Paul, der Ehemann von Gianni. Ich kann mich noch sehr gut an die Situation erinnern, als Gianni und auch ich festgestellt haben, dass das mit uns schon was Ernsteres ist.
Paul war in dem Moment für mich so mein Jackpot als Gefährte auch so in meinem Leben. Also nicht nur als mein Partner, mein Mann, sondern ein Gefährte, jemand, der dich auf diesem Weg begleitet. Man muss dazu sagen, wir sind 16 Jahre auseinander und er war damals ein gestandener Mann, der gerade aus München gekommen ist und hat in Köln einen neuen Job angefangen und er sah unheimlich gut aus, nach wie vor. Und dann war dann dieser Mann da, der halt einfach mich auch sehr inspiriert hat. Also er war auch ein Vorbild oder ist nach wie vor ein Vorbild. Also ich denke, es war nicht nur zu sagen, ich war verliebt und er ist toll. Ich wollte auch so ein Stück weit auch sein wie er.
Meine Mutter hat den Holocaust überlebt. Mein Vater ist 1948 geboren und hat seinen Vater sehr früh verloren. Da war er 6 Jahre alt. 6 Geschwister und die Mutter stand alleine da. Beide hatten es erlebt, dass ihre Mütter die Kinder alleine durchbrachten. Und trotzdem, die Mütter waren Kämpferinnen. Die haben sich nicht aufgegeben, obwohl sie das Schlimmste erlebt haben, was Menschen erleben können. Und das, glaube ich, das hat meine Eltern geprägt. Mein Vater, wenn man jetzt sieht, dass ein 24-Jähriger sein Haus baut und schuldenfrei und seine Familie da hat, und immer, dann zeigt das, was für eine enorme Kraft man hatte, aus dem Nichts etwas zu schaffen. Und das haben uns unsere Eltern mitgegeben und aber auch vorgelebt.
Irgendwie mussten wir diese alten Sachen abkapseln, abschneiden. Ne? Wie wenn du dich von, wie du das Baby von der Mutter trennst, indem du die Nabelschnur durchtrennst, so mussten wir ganz viel durchtrennen. Also ich zumindest. Weil ich an der Position stand, der in unserer Familie der Einzige war, der tatsächlich dieses Gefühl von Teilhabe in bestimmten Bereichen auch kannte, auch die Bildung besaß, sich in der Mehrheit auch sehr wohl gefühlt hat und die Mehrheit erstmal nicht als Gefahr gesehen hat, sondern die Mehrheit erstmal als Möglichkeit, als Chance, als normal auch irgendwie gesehen hat. Und deshalb war der Kampf halt eben gerade für mich halt schon extrem wichtig, um diese alten Dinge einfach abzuschneiden. Und meine Kinder, insbesondere meine Tochter, die zehrt Gott sei Dank heute davon. Ne? Wenn ich diese Tradition weitergeführt hätte, dann hätten wir nichts verändert. Dadurch, dass ich was verändert habe, haben sich auch meine Eltern verändert. Insbesondere meine Mutter. Meine Mutter hat sich, und da habe ich echt sehr, sehr großen Respekt vor ihr, die hat tatsächlich echt einen Sprung gemacht noch auf ihre alten Tage. Obwohl, sie ist ja gar nicht so alt. Die ist ja erst, wie alt ist sie, Paul? 58? 2 Jahre älter als mein Mann.
Ich glaube, ich weiß, dass ich ohne meine Eltern und die Unterstützung meiner Eltern, dass ich heute nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Also gehört natürlich immer was vom Elternhaus dazu. Meine Großmutter, die mich auch politisch sensibilisiert hat. Das war immer ein Thema, also auch in unserer Familie. Meine Mutter und Großmutter, die haben beide fast 60 Jahre um ihre Entschädigung gekämpft. Und das hat mich auch sehr mitgeprägt. Und das heißt, ohne diese Mitnahme von denen hätte ich gar nicht diesen Weg eingeschlagen in die Bürgerrechtsarbeit. Da ist mir das mal so richtig bewusst geworden, um was es hier eigentlich geht, welches Unrecht hier stattfindet. Und irgendwann in den jungen Erwachsenenjahren ist mir dann immer klarer geworden, was hier für ein Unrecht geschieht uns gegenüber. Und wenn man bedenkt, dass der Völkermord an den Sinti und Roma erst 1981 anerkannt wurde, dann weiß man, wie lange das gedauert hat. Und das war der Punkt, wo ich auch dann gesagt habe, nee, ich muss da irgendwas machen, ich muss mich engagieren. Aber das, den Anteil hatte meine Familie.
Wenn man Menschen schon von Anfang an ausgrenzt und einige nicht den Willen oder diesen starken Charakter auch vom Haus haben, um dagegen anzukämpfen oder diese Diskriminierung an sich vorbeigleiten zu lassen, dann verliert man. Und nicht jeder hat diesen starken Charakter oder auch das Glück, Deckung zu haben von der Familie, vom Freundeskreis. Das ist das so, was mich geprägt hat und was mich auch ermutigt, anderen Jugendlichen und anderen auch mit Tromner Hintergrund damit arbeiten zu können und denen zu zeigen zu können, hey, du bist nicht der Einzige. Ich habe das auch durchgemacht, aber trotzdem habe ich mich nicht ausgegrenzt oder bin weiter noch zur Schule gegangen oder konnte damit leben.
Kapitel 4. Und so wächst Stärke weiter.
Hallo, ich bin die Vanessa, ich bin 22 Jahre alt, Gianni ist mein Vater. Ich wurde nicht gemobbt aufgrund meiner Herkunft. Ich glaube, es lag daran, dass ich einfach sehr selbstbewusst war schon im Alter. Mein Vater mich auch bestärkt hat und mir gesagt hat, du musst dich nicht schämen, woher du herkommst. Von woher du herkommst, so ist es richtig. Das sind die zwei Sachen, die man braucht, um sich gegen Rassismus zu schützen. Selbstbewusstsein und Bestärkung von den Eltern auch.
Den Jugendlichen, den Menschen, würde ich sagen, die jetzt sich noch verändern können, die offen sind für ihren Geist, die würde ich gerne sagen, lasst euch nicht von Vorurteilen leiten. Jeder Mensch hat Vorurteile, die sind auch sehr wichtig, um zu überleben. Aber man muss seine Vorurteile reflektieren. Man muss wissen, wann ein Vorurteil einsetzt. Und vor allen Dingen, ein Vorurteil heißt auch, dass ich es nicht genau weiß.
Die Musik wurde gespielt von meinem Gesprächspartner Romeo Franz und seinem Ensemble.